NDR Info. Echo des Tages.
Willkommen zum Echo des Tages, heute mit Andreas Sperling. Wir berichten natürlich über den Eklat beim Israel-Besuch des Bundesaußenministers und sprechen darüber gleich mit unserem Korrespondenten in Tel Aviv. Weitere Themen: der Appell zur Gleichberechtigung. Prominente Frauen diskutieren beim W20-Summit in Berlin. Und der Streit um die Abgastests. Die Bundesregierung blockiert Reformpläne der EU. Dazu auch der Kommentar. Das und mehr hier bis 19 Uhr. Klappt es oder klappt es nicht? Bis zuletzt hat es Israels Premier Netanyahu offen gelassen, ob er den deutschen Außenminister empfängt oder nicht. Dann der Eklat. Kurz vor der geplanten Begegnung heute Nachmittag hat Netanyahu das Treffen abgesagt. Er ist verärgert über das Besuchsprogramm des deutschen Außenministers und über dessen Gesprächspartner. Thorsten Teichmann in Tel Aviv. Wie hat Netanyahu diese Absage denn offiziell begründet?
Ganz offiziell haben wir noch einmal etwas von einem Sprecher von Netanyahu bekommen. Und darin steht eben ganz klar, dass sich Gabriel mit Menschenrechtsorganisationen trifft, ist der Grund für die Absage. Die werden nicht als Menschenrechtsorganisation bezeichnet in Israel, sondern die israelische Regierung spricht von linken Extremisten, von linksgerichteten Organisationen oder manchmal eben auch hier im Land von Feinden des Staates Israel. Gemeint sind Organisationen wie Breaking the Silence oder B'Tselem, also Kritiker der Besatzungspolitik.
Warum reagiert der Ministerpräsident da so empfindlich?
Ich kann mir das nur so erklären, dass es mit Schwäche zu tun hat. Netanyahu versucht, seine Koalition zusammenzuhalten und für eine mögliche Wahl sich auch schon wieder zu positionieren bei der zumeist rechten Wählerschaft. Dazu gehören zum Beispiel die Siedler. Das ist mittlerweile eine Gruppe von 550.000 Menschen bei einem Volk von 8 Millionen. Brauchen sie das in Israel, wenn sie eine Wahl gewinnen wollen? Und da sagt er eben ganz klar, diese Organisationen schaden uns. Das ist eine Stimmung, die es überall in der Bevölkerung gibt, nicht nur bei den Siedlern. Die schaden uns in dem Sinne, dass sie eben die Soldaten in Gefahr bringen, dass sie darüber berichten, was die Soldaten dort tun und die Soldaten womöglich dann angeklagt werden, wie es ja auch schon passiert ist. Und das richtet sich eben alles gegen den Staat Israel und sie würden international versuchen zu delegitimieren, heißt es immer.
Wie hat denn der deutsche Außenminister auf diese Absage reagiert? Der ist ja nun auch heute den ganzen Tag über hingehalten worden.
Das ist vielleicht am überraschendsten. Sigmar Gabriel ist derart ruhig und so gelassen, wie ihn, glaube ich, niemand in Deutschland kennt. Vielleicht liegt das daran, dass er jetzt nicht mehr SPD-Vorsitzender ist. Vielleicht hat er sich in diesem Amt gefunden. Aber er hat von Anfang an gesagt, das ist keine Katastrophe, wenn das passieren sollte. Und es würde sein Bild von Israel und auch seine Beziehung zu dem Land in keinster Weise verändern. Er hat aber auch immer wieder deutlich gemacht, was die deutsche Position ist. Die deutsche Position ist, dass der Bau von Siedlungen auf palästinensischem Gebiet völkerrechtswidrig ist und die deutsche Bundesregierung und die Bundesregierung ist der Meinung, dass die gegenwärtige Situation oder der gegenwärtige Kurs der israelischen Regierung mit beiträgt zu einer Eskalation der Lage.
Wie bewerten Sie, Herr Teichmann, diese Absage? Müssen wir das als großen Eklat sehen? Wie sind diese Misstöne zu verstehen?
Es ist eine Konfrontation, die zwangsläufig ist. Denn wenn die eine Seite sagt, der Siedlungsbau schadet und bringt keinen Frieden in die Region und die andere Seite, also Netanyahu, sagt, das, was wir da im Westjordanland machen, ist ein Bollwerk gegen den Terror und Islamismus, das sind Vorstädte von Tel Aviv, dann kommt man nicht auf einen gemeinsamen Nenner. Das kann gar nicht funktionieren. Das war auch in der Vergangenheit schon so. Jetzt allerdings scheint die Enttäuschung in Berlin über die Richtung der israelischen Regierung so stark zu sein, dass man es womöglich noch mal stärker sagt und auch Konfrontationen nicht vermeidet. Womöglich hätten früher andere Politiker entschieden, das Treffen mit den Menschenrechtlern abzusagen. Das wollte Berlin offenbar nicht und deswegen gibt es diese Konfrontation. Es wird sie in Zukunft wiedergeben.
Und sehen Sie also weiterhin Auswirkungen, also auch Folgen für die deutsch-israelischen Beziehungen?
Ich würde das gerne teilen. Wir haben zum einen ein Verhältnis, was aufbaut auf dem Austausch von Wissenschaft, von Kultur, auf einem Austausch von Schülern, die nach Deutschland fahren oder eben nach Israel kommen, Studenten, junge Menschen. Das ist überhaupt nicht beeinträchtigt dadurch. Auch da spielt Politik immer eine Rolle, wenn sie sich in der Bar treffen, wenn sie sich miteinander unterhalten. Auf der anderen Seite haben sie die Politik, die eben ganz klar Interessen verfolgt. Und deutsches Interesse ist es, in einer Region, die ohnehin brandgefährlich ist, nicht nochmal eine weitere Konfrontation zum Explodieren im Moment zu bringen. Gabriel hat gesagt, das betrifft auch die Menschen dann in Europa. Zum Beispiel, wenn wieder Flüchtlingsströme entstehen. Und auf der anderen Seite haben sie eben Netanyahu, der sagt, ich muss hier eine Wahl gewinnen und ich kann das nur auf der rechten Seite. Und wenn ich das eben nicht habe, dann habe ich nichts gewonnen, sondern ich verliere die Macht, ich verliere die Wahl und die internationale Anerkennung bringt mich dann auch nicht weiter. Insofern ist das die Position, die wir im Moment haben. Da gibt es kein Übereinkommen.
Soweit Thorsten Teichmann aus unserem Studio in Tel Aviv. Israels Premier reagiert gereizt, sagt das Treffen mit dem deutschen Außenminister ab. Der bleibt gelassen und lobt die deutsch-israelischen Beziehungen. Und er erhält Rückendeckung von deutschen Politikern unterschiedlicher Parteien. Aus Berlin dazu Jörg Sasselberg.
Aus Berlin kommt Unterstützung für Sigmar Gabriel und Kritik am Verhalten Israels. Die Absage des Treffens durch den israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu, sagt der CDU-Außenpolitiker Röttgen, sei bedauerlich.
Jede Regierung sollte die Souveränität besitzen, auch solche Gespräche zu ermöglichen. Das ist schade. Ich glaube, es ist ein Fehler, klarer Fehler auf der israelischen Seite.
In Deutschland, so Röttgen, würde niemand daran Anstoß nehmen, sollte sich der israelische Ministerpräsident mit regierungskritischen Organisationen treffen. Er hoffe, das heutige Verhalten Israels sei ein Ausrutscher, betont der CDU-Politiker. Auch Entwicklungsminister Müller stellt sich hinter Gabriel. Zur Zwei-Staaten-Lösung im Verhältnis Israels zu Palästina gäbe es keine Alternative. Hier müsse man in Israel beide Seiten in die Pflicht nehmen. Im Übrigen, so Müller, akzeptiere sogar die chinesische Staatsführung Gespräche mit Menschenrechtlern. Amnesty International betont, zu den grundlegenden Menschenrechten der Meinungsfreiheit gehöre es, Treffen mit ausländischen Regierungsvertretern wahrnehmen zu können. Israels Ministerpräsident Netanyahu hat ein für heute geplantes Treffen mit Gabriel platzen lassen, weil der deutsche Außenminister auch mit regierungskritischen Menschenrechtsorganisationen sprechen wollte.
Und das waren die Berliner Reaktionen, zusammengefasst von Jörg Sasselberg. Wenn es um die Gleichstellung von Frauen und Männern geht, sieht Ministerin Schwesig von der SPD weltweit großen Nachholbedarf. In einem Interview heute früh hat sie aufgezählt, in Indien seien Vergewaltigungen in der Ehe nicht strafbar, in Saudi-Arabien dürften Frauen nicht Auto fahren, in Russland sei die Strafe für häusliche Gewalt herabgesetzt worden und, und. Um diese und um andere Themen geht es heute und morgen beim W20-Treffen, dem Women's Summit. Dort diskutiert die Bundeskanzlerin, dort diskutiert IWF-Chefin Lagarde, und dort diskutiert auch die heimliche First Lady der USA, Trump-Tochter Ivanka. Sabine Müller hat den Auftakt dieses Gipfels heute verfolgt.
Der Hype um die Promi-Gäste beim Frauengipfel nervt. Jedenfalls Bundesfamilienministerin Schwesig, die an der sehr schlecht besuchten ersten Diskussionsrunde dieses Gipfels teilnimmt. Als sich um kurz nach 11 Unruhe im großen Saal breit macht, sagt Schwesig trotzig:
Wir haben das verstanden, dass gleich die Königin kommt, aber wir haben jetzt einen ganz wichtigen Punkt an der Stelle.
Dabei ist die niederländische Königin Maxima nicht mal der Stargast. Das ist First Daughter Ivanka Trump. Die 35-Jährige tut nichts, um den Hype zu befeuern. Sie fährt still und heimlich durch die Tiefgarage ins Tagungshotel und auf dem Podium der Promi-Diskussionsrunde vor vollem Saal macht sie sich und ihre Rolle erstmal recht klein. Ich fühle mich geehrt, hier zu sein mit diesen tollen Führungspersönlichkeiten. Ich will zuhören, lernen und Wissen und Rat zurückbringen in die USA zu meinem Vater und dem Präsidenten. Mein Ziel ist es, Dinge zum Positiven zu verändern. Da nicken die Mitdiskutantinnen wie Kanzlerin Merkel oder IWF-Chefin Lagarde freundlich. Aber als Ivanka Trump ihren Vater als großen Vorkämpfer für Frauen lobt, kommt aus dem Publikum höhnisches Gelächter. Trump lässt sich nicht aus dem Konzept bringen, spult routiniert viele Phrasen ab, was ihrer Meinung nach zu tun ist, um Frauen in der Wirtschaft zu stärken, zum Beispiel Mädchen mehr für Computer und Technik zu begeistern. Es gibt nicht die eine Lösung, um mehr Frauen zu Unternehmerinnen zu machen, meint Königin Maxima, aber alle sind sich einig, dass der Zugang zu Geld ein wichtiger Anfang wäre. Kanzlerin Merkel wirbt dafür, über die G20 einen Fonds einzurichten, aus dem Unternehmerinnenkredite speziell für Frauen in Entwicklungsländern ausgezahlt werden. Merkel hofft, dass ein paar G20-Länder diesen Plan vorantreiben.
Deutschland könnte sich beteiligen. Wir haben die Niederlande als Partnerland eingeladen. Vielleicht haben wir Glück. Kanada könnte sich beteiligen. Die Vereinigten Staaten von Amerika vielleicht etwas.
Da wiederum nickt Ivanka Trump zustimmend. Und die Chefin des deutschen Maschinenbauers Trumpf kündigt gleich an, bei ihren reichen Freunden auch privates Geld für den Fonds zu sammeln. Gleichzeitig warnt Nicola Leibinger-Kammüller allerdings davor zu glauben, gute Bedingungen allein seien eine Garantie dafür, dass es mit Frauen in der Wirtschaft klappt. Die Frauen müssten es auch wollen. Ihr Unternehmen zum Beispiel biete enorm viel Unterstützung an.
Trotzdem müssen wir viele Frauen geradezu zwingen, Führungspositionen zu übernehmen.
Unter den 8 Frauen auf dem Podium herrscht viel Einigkeit. Allerdings nicht, als es um die Frage geht, welche von ihnen sich eigentlich als Feministinnen bezeichnen. Angela Merkel kommt ins Stottern, während die meisten anderen, darunter auch Trump und Lagarde, enthusiastisch die Hand heben. Die Stimmung ist gelöst, als die Runde auseinandergeht. Eine Zuschauerin zieht das Fazit: Das war nett. Aber inhaltlich gab es nicht viel Neues.
Der VW-Dieselskandal war der Auslöser. Er hat ans Licht gebracht, wie einfach es für Autohersteller ist, bei den offiziellen Abgaswerten ihrer Fahrzeuge zu tricksen. Die EU-Kommission hat darauf reagiert, fordert eine Reform der Abgastests. Doch wie wir heute erfahren, lehnt die Bundesregierung diese Reform ab. Und die aktuellen Zahlen über den Stickoxidausstoß von Dieselfahrzeugen zeigt, dass wir von sauberen Autos noch weit entfernt sind. Thorsten Huhn berichtet aus Berlin.
Nun hat auch das Umweltbundesamt Dieselautos getestet. Und zwar in alltäglichen Fahrsituationen mit Temperaturen, wie sie in Deutschland normal sind. Das Ergebnis kann nicht mehr überraschen. Der Stickoxidausstoß ist wesentlich höher als bisher angenommen. Maria Krautsberger, Präsidentin des Umweltbundesamtes.
Die Stickoxidemissionen überschreiten dann jeweils die vorgeschriebenen Grenzwerte um ein Vielfaches, wenn man bei realistischen Außentemperaturen messt. Bei Euro 6 Fahrzeugen betragen die Werte das Sechsfache, bei Euro 5 das Fünffache und bei Euro 4 das 2,7-fache.
Die Abgasreinigung von Diesel-Pkw funktioniere an kalten Tagen nur unzureichend, stellt die UBA-Chefin fest. Überrascht wurde Krautsberger von der Tatsache, dass auch die neueren Euro 6 Diesel im Test schlechte Werte zeigten.
Es sind im Übrigen auch nicht nur die zu Beginn des Dieselskandals in die Kritik geratenen Euro 5 Diesel-Pkw betroffen, sondern unsere Analysen zeigen, dass sowohl die älteren Euro 4 Diesel-Pkw als auch die neueren Euro 5 Fahrzeuge Mensch und Umwelt mit noch mehr Stickoxid belasten als bisher angenommen. Also auch die neueren, die Euro 6 zahlen.
Stickstoffdioxid macht Menschen krank. Es reizt die Atemwege, beeinträchtigt langfristig die Lungenfunktion, führt zu chronischen Herz-Kreislauf-Erkrankungen und zu vorzeitigen Todesfällen.
Die neuen Emissionszahlen zeigen aber eben auch sehr klar, dass der Diesel-Pkw der Hauptverursacher der hohen Stickoxidbelastung in den Städten ist und wir müssen daher, wie auch immer, die Stickoxidemissionen von Diesel-Pkw senken.
Bundesumweltministerin Barbara Hendricks, SPD, fordert nun die Autoindustrie auf, endlich ihre Diesel in Ordnung zu bringen. Die Stickoxidemissionen müssten dringend runter. Das sei unternehmerische Verantwortung für die Gesundheit der Menschen, erklärte die Ministerin.
Darum erwarte ich vom Bundesverkehrsminister, dass er die Hersteller stärker in die Pflicht nimmt, hier schnelle Lösungen anzubieten. Die Lösungen müssen von den Herstellern kommen. Es ist in den letzten Monaten einfach nicht angemessen auch von den Herstellern gehandelt worden.
Doch Verkehrsminister Dobrindt ist bisher eher als Verteidiger der Interessen der Autoindustrie aufgefallen, die hohen Kosten fürchtet. Hendricks hingegen fordert die Automobilindustrie auf, Verantwortung zu übernehmen. Sie sei in der Pflicht, die Grenzwerte einzuhalten.
Bezogen auf den Fahrzeugbestand, und da liegt ja das Hauptproblem, das will ich noch mal deutlich sagen, erwarte ich von der Automobilwirtschaft, dass sie die Fahrzeuge nachbessert. Und zwar selbstverständlich auf Kosten der Hersteller und nicht der Verbraucher. Das betrifft vor allem Euro 5, aber auch Euro 6 Fahrzeuge.
Die realen Emissionen müssten im Durchschnitt um die Hälfte gesenkt werden. Nur so könnte man bis 2020 in den meisten belasteten Innenstädten eine akzeptable Luftqualität erhalten, sagte Hendricks. Doch die Bundesregierung ist sich nicht einig, wie sie mit der Automobilindustrie und neuen Abgasvorschriften umgehen soll. So blockiert Berlin Vorschläge der EU-Kommission, die schärfere Kontrollen der Autohersteller vorschlägt. Doch diese Vorschläge gehen dem konservativen Teil der Bundesregierung zu weit.
Deutschland stellt sich also quer bei neuen Regeln zu Abgasuntersuchungen in der EU. Dazu jetzt der Kommentar von Karin Bentsch aus unserem Brüsseler Studio.
Der Abgasbetrug bei Volkswagen und rund zwei Dutzend anderer Autohersteller in Europa, er muss endlich Konsequenzen haben. Dieser Riesenskandal ist nun schon mehr als 1,5 Jahre her. Viel passiert ist bislang nicht. Dass es nur im Schneckentempo vorangeht, daran sind bestimmte EU-Länder schuld. Während die Franzosen mit ihren Renaults und Peugeots neue Wege einschlagen wollen und auch die Seat-Spanier sich bewegen, blockieren bislang die Fiat-Italiener und vor allem die Deutschen mit ihren Volkswagen und Co. Deutschland, das Autoland in Europa, der größte Arbeitgeber, an dem viele Jobs hängen. Und dann ist ja auch noch Wahljahr. Es ist schlecht, dass die Bundesregierung zerrissen darüber ist, wie sie mit den Folgen des Abgasskandals umgehen soll. Verkehrsminister Dobrindt von der CSU will die Typenzulassung weiter in deutscher Hand behalten und sich nicht von Brüssel kontrollieren lassen. Umweltministerin Hendricks von der SPD will die Prüfstellen dagegen zusätzlich kontrollieren lassen. Die Bundesregierung hat einfach keine gemeinsame Position bei allen möglichen Vorschlägen, die die EU-Kommission schon vor einem Jahr gemacht hat. weder bei strengeren Abgastests, bei Zusatzkontrollen und den geplanten Strafen für Hersteller, deren Autos weiterhin massiv gegen die Grenzwerte verstoßen, noch bei der Idee, nationale Prüfstellen wie zum Beispiel den TÜV anders zu bezahlen, um sie unabhängiger zu machen. Während Deutschland lahmt, tut sich zumindest in Brüssel etwas. Die EU führt ab Jahresende neue Abgastests ein. Die sollen den Verbrauch und den Schadstoffausstoß nicht nur im Testlabor, sondern auf der Straße, also im wirklichen Leben, wiedergeben. Mit mehr Kontrollen in allen möglichen Bereichen sollen neue Abgasskandale verhindert werden. Ob das gelingen wird, darf angezweifelt werden. Aber es ist immerhin einen Versuch wert. Solange kein Vertrauen da ist in Unternehmen, die massiv betrogen haben, ist Kontrolle wohl besser. Deutschland muss sich entscheiden, auf welcher Seite es stehen will. Bei denjenigen, die Verbraucher und Umwelt schützen und Lehren aus den Abgasmanipulationen ziehen wollen, oder auf der Seite derer, die weitermachen wollen, als wäre nichts geschehen, denen es im Prinzip nur um eines geht, den Wettbewerbsvorteil der deutschen Autoindustrie.
Karin Bentsch kommentierte im Echo des Tages von NDR Info und WDR 5. Es ist jetzt 18.46 Uhr. Es klingt, als sei der Europarat eine Einrichtung der Europäischen Union, ist er aber nicht. Ihm gehören 47 Staaten an und seine Aufgabe ist es, die Einhaltung der Menschenrechte zu überwachen. Mitglied des Europarates ist auch die Türkei und genau die gerät jetzt ins Visier dieser Institution. Der Europarat hat die Türkei unter besondere Beobachtung gestellt und die Führung in Ankara damit mächtig verärgert. Kai Küstner informiert.
Es ist eine überdeutliche Botschaft, die der Europarat in Richtung Ankara schickt. Bescheinigt das Gremium der Türkei doch damit, dass es sich ernste Sorgen um Demokratie und Menschenrechte in dem Land macht. Unter verschärfte Aussicht gestellt zu werden, heißt für Ankara im Klartext, regelmäßig wird die Erdogan-Regierung künftig zwei Experten ins Land lassen müssen, die dort die politische und die Menschenrechtslage genau unter die Lupe nehmen. Das Außenministerium in Ankara reagierte prompt und empört. Die Entscheidung sei eine Schande für dieses Organ, das sich als Wiege der Demokratie bezeichnet und sei von bösartigen Kreisen herbeigeführt worden. Nun habe man keine andere Wahl, als die Beziehungen zur Parlamentarischen Versammlung zu überdenken. Die Türkei ist bereits seit 1950 Mitglied des Europarats, genau übrigens wie auch Russland und die Ukraine. Das Gremium ist unabhängig von den EU-Institutionen und hat sich die Wahrung der Menschenrechte auf die Fahnen geschrieben. Doch der durchaus nicht alltägliche Beschluss von Straßburg dürfte auch Auswirkungen auf die Europäische Union haben. Noch in dieser Woche wollen sich die EU-Außenminister darüber Gedanken machen, wie sie künftig mit der Türkei umgehen wollen. Nach dem Verfassungsreferendum, mit dessen Hilfe Präsident Erdogan seine Macht entscheidend ausbaut, werden nun jene Stimmen lauter, die ein auf Eis legen oder gar ein endgültiges Ende der Beitrittsgespräche fordern. Dass die EU-Staaten dies beschließen werden, ist jedoch bislang nicht absehbar.
Kai Küstner war das aus Brüssel. Alle 6 Jahre sind die Bundesbürger zu einer Wahl aufgerufen, die bei vielen kaum Beachtung findet. Die Wahlunterlagen landen dort schnell im Papierkorb. Es geht um die Sozialwahl, nach der Bundestags- und der Europawahl die drittgrößte Wahl in Deutschland. Wir alle können dort unsere Vertreter in die Parlamente der großen Versicherungsträger wählen, also vor allem Kranken- und Rentenversicherung. Heute ist in Berlin der Startschuss zur Sozialwahl 2017 gefallen.
Ihre Stimme kann mehr. Nutzen Sie sie und bestimmen Sie mit bei Rente und Gesundheit, bei der Sozialwahl.
Durch die Empfangshalle des Bundessozialministeriums hallen die Werbespots der Sozialwahl 2017. Normalerweise laufen sie im Fernsehen und sollen die Renten- und Krankenversicherten in Deutschland zum Wählen bewegen. Zur Wahl stehen schließlich die, die sich in den Verwaltungsräten der Versicherungen für sie einsetzen sollen. Ins Sozialministerium sind zur Auftaktveranstaltung zahlreiche Politiker und Vertreter der Versicherungen gekommen. Sie hoffen, dass die Wahlbeteiligung dieses Jahr höher liegt als vor 6 Jahren. Nur jeder Dritte hatte damals gewählt. Rita Pawelski, die Bundeswahlbeauftragte für die Sozialwahl, betont deshalb in ihrer Rede:
Wählen ist ein Recht, ja sogar ein Privileg.
In anderen Ländern könne man nicht einmal an freien politischen Wahlen teilnehmen. Pawelski appelliert deshalb an die Versicherten.
Eins vergessen Sie bitte nicht: Ihre Nachbarn, Ihre Familie, Ihre Freunde, erinnern Sie daran. Schmeißt den rosanen Umschlag nicht weg. Es ist wichtig für unseren Sozialstaat.
In den rosa Umschlägen stecken Listen, in der Regel aufgestellt von Gewerkschaften und Arbeitnehmervertretungen. Darauf finden sich keine hauptamtlichen Funktionäre, sondern ehrenamtliche Bürger, von der Friseurin bis zum Rentner. Die Gewählten entscheiden in den Verwaltungsräten ihrer Renten- und Krankenversicherungen dann mit, über Vorstandsmitglieder, den Haushalt und auch darüber, welche Leistungen eine Versicherung anbietet. Beispielsweise, welches Hörgerät zahlt die Kasse, welche Vorsorgeuntersuchung unterstützt sie. Bundessozialministerin Andrea Nahles hält dieses Mitredenkönnen als Beitragszahler für eine große Errungenschaft. Sie betont, es sei fast einzigartig in der Welt und sogar in Deutschland habe dieses Recht nicht jeder.
Wenn ich bei einer privaten Versicherung bin, dann kann ich da Beiträge einzahlen. Aber mitbestimmen kann ich nicht.
Auch Nahles hofft, dass möglichst viele der 51 Millionen Wahlberechtigten in Deutschland wählen gehen. Das sei wichtig für jeden, der Versicherungsbeiträge im Geldbeutel spüre, aber auch als Beitrag zur Gemeinschaft.
Ich persönlich möchte, dass unser Sozialstaat stabil bleibt, Selbstverwaltung hochhält und auf der Höhe der Zeit bleibt.
Nahles will sich auch dafür einsetzen, dass der Frauenanteil in den Räten von knapp einem Fünftel deutlich wächst und dass in 6 Jahren auch online statt per Brief gewählt werden kann. Der Wahlbeteiligung könnte das zugutekommen.
Startschuss zur Sozialwahl 2017. Jetzt werden die Wahlunterlagen an alle Haushalte verschickt. Anna Buch berichtete aus Berlin. Mittlerweile steht so gut wie fest, dass der rechtsextreme NSU für den Tod der Polizistin Michelle Kiesewetter aus Heilbronn verantwortlich ist. Die Polizistin war vor 10 Jahren während einer Streifenfahrt erschossen worden. Ihre Dienstwaffe tauchte später bei den NSU-Terroristen Mundlos und Böhnhardt auf. Heute haben die Menschen in Heilbronn an die getötete Polizistin erinnert und der Bürgermeister hat von einer offenen Wunde und von vielen ungeklärten Fragen gesprochen. Wolfgang Köhler dazu aus Heilbronn.
Die Gedenkfeier in Heilbronn ist unmittelbar am Tatort auf dem Heilbronner Festplatz Theresienwiese. Rund 200 Gäste wurden erwartet, Bürger, die einfach Anteil nehmen wollen, Polizeibeamte, Mitglieder der früheren Sonderkommission und Politiker der NSU-Untersuchungsausschüsse in Bund und Land sowie Baden-Württembergs Innenminister Strobel. Außenrum die gleiche Kulisse wie vor 10 Jahren. Nebenan wird für das Frühlingsfest aufgebaut. Nebenan Angehörige aller Opfer der NSU-Mordserie sowie Semja Simsek, Tochter des ersten NSU-Opfers des Blumenhändlers Enver Simsek. Diese Begegnungen mit ebenso Betroffenen sind enorm wichtig, sagt sie.
Weil wir einfach mit den mehreren Familien zusammenkommen und uns austauschen, bekommen die Kinder oder Nachwuchs, freut man sich über andere Dinge, wie hat man das besser verarbeitet. Wir lachen auch gemeinsam, es ist ja nicht so, dass wir nur gemeinsam trauern, wir lachen auch, wir unterhalten uns und es ist einfach eine schöne Atmosphäre.
Gestern Abend haben sie sich ausgetauscht über ihre Lebenssituation und was sich seit den Morden verändert hat und immer noch verändert, erklärt die Ombudsfrau der Bundesregierung Barbara John. Sie betreut die Angehörigen der Opfer.
Sie sind nicht verbittert, sondern sie kommen und leisten einander natürlich auch Beistand.
Und natürlich machen sie sich Gedanken und sind beunruhigt über die Radikalisierung und wachsende Fremdenfeindlichkeit auch in Deutschland.
Weil sie davon ausgehen, dass sie das, was ja auch der Grund war, die Menschen zu ermorden, nur weil sie eingewandert sind, dass das längst nicht von der Tagesordnung ist, sondern immer tiefer in die Tagesordnung hineingeschrieben wird. Die Migranten, die wollen wir eigentlich nicht. Und von daher ist der Staat natürlich auch gefordert, dass er viel stärker und nicht der Staat, wir selber als Gesellschaft, das zurückzudrängen und zu sagen, genau das wollen wir nicht. Wer hier ist, gehört zu uns.
Und heute, am 10. Jahrestag des Polizistinnenmordes, bewegt Semja Simsek auch, was hier am Heilbronner Fall noch immer ungeklärt scheint. Und sie glaubt auch nicht an die These, dass es allein die Mitglieder der NSU-Terrorgruppe waren, die hier in Heilbronn zugeschlagen haben. Was muss also ihrer Meinung nach noch seitens der Ermittlungsbehörden geschehen?
Oh, vieles. Ich finde einfach, wir sind nur ein Teil vorwärts gekommen. Und wir sind zum Beispiel auch noch nicht verhört worden. Und gerade jetzt auch bei dem Fall von Frau Kiesewetter ist noch vieles offen. Aber ich habe da wenig Hoffnung noch, dass da noch was zum Ausdruck kommt.
Und was alle Angehörigen natürlich besonders bewegt, ist der Ausgang des Prozesses gegen die mutmaßliche NSU-Terroristin Beate Zschäpe in München.
Wir haben uns auch gestern unterhalten, was der Beschluss sein wird. Sie wird höchstwahrscheinlich lebenslänglich bekommen. Und 4 Jahre hat sie schon gesessen und nach 11 Jahren ist sie wieder draußen. Dann bekommt sie vielleicht eine neue Identität und lebt dann einfach weiter. Und das ist einfach nicht gerecht.
Diese Gedenkfeier hier in Heilbronn ist also mehr als ein stilles Innehalten für den Augenblick. Für die Angehörigen zeigen diese Treffen, dass sie mit ihrem Schicksal nicht allein gelassen werden.
Gedenkfeier für Michelle Kiesewetter in Heilbronn. Wolfgang Köhler war für uns dabei. Die Entscheidung des Gouverneurs im US-Bundesstaat Arkansas spaltet die Nation und ruft Menschenrechtler auf den Plan. Von Fließbandhinrichtungen ist die Rede. Der Gouverneur will möglichst vielem der zum Tode verurteilten Häftlinge hinrichten lassen, weil die Haltbarkeit der Giftspritzen abläuft. In der vergangenen Woche war bereits ein Mann getötet worden, zwei andere in der vergangenen Nacht und weitere sollen folgen. Martin Ganselmeier aus Washington.
Jack Jones wollte am Ende einfach nur noch sterben. Vor 22 Jahren hatte er eine Frau vergewaltigt und anschließend ermordet und dann deren 11-jährige Tochter bewusstlos geschlagen. Seine letzten Worte vor der Hinrichtung, vorgetragen von seinem Verteidiger, waren ein Appell an die Tochter Lacey Seal, sie möge ihm vergeben.
And I am not a monster.
Ich bin kein Monster. Es gab einen Grund, warum die Dinge an jenem Tag geschahen. Es tut mir so leid, Lacey. Versuche zu verstehen, ich liebe dich wie mein eigenes Kind. Die heute 52-jährige Tochter, die die schreckliche Tat damals nur knapp überlebte, wollte Jones nicht vergeben. Sie sei froh, dass dieses Kapitel in ihrem Leben nun endlich beendet sei. Zuvor war Jack Jones mit der Giftspritze hingerichtet worden. 3 Stunden später kam es erstmals nach 17 Jahren in den USA zu einer zweiten Hinrichtung am selben Abend. Der Mörder und Vergewaltiger Marcel Williams starb 20 Minuten, nachdem ihm das Gift gespritzt wurde. Zuvor waren die letzten Einsprüche seiner Verteidiger gescheitert. Der Sprecher des republikanischen Gouverneurs von Arkansas, J.R. Davis, lobte anschließend den reibungslosen Ablauf der Hinrichtungen. Wenn ich den Begriff tadellos gewählt habe, entspricht das der Wahrheit. Der Gouverneur könnte nicht zufriedener sein mit den Verantwortlichen hier im Staatsgefängnis, die die Strafe vollstrecken mussten. Doch nach der dritten Hinrichtung innerhalb von nur 5 Tagen muss sich der republikanische Gouverneur von Arkansas, Asa Hutchinson, heftige Kritik gefallen lassen. Nicht nur von den Gegnern der Todesstrafe. In einem Leitartikel sprach die Washington Post von einem staatlich geförderten Tötungswahn. Besonders zynisch sei, dass der banale Grund für die Hinrichtungsserie das Auslaufen des Haltbarkeitsdatums eines der 3 verwendeten Stoffe ist. Zumal Midazolam als unzuverlässiges Betäubungsmittel gilt, nachdem mehrere Hingerichtete in anderen Bundesstaaten trotz der vermeintlichen Betäubung mehr als eine halbe Stunde lang qualvoll um ihr Leben rangen. Auch wenn dies in Arkansas in der vergangenen Nacht nicht der Fall war, die Hinrichtungsserie in dem kleinen Südstaat lässt die Zustimmung zur Todesstrafe in den USA weiter bröckeln. Immer mehr Pharmahersteller weigern sich, ihre Medikamente für Hinrichtungen zur Verfügung zu stellen. Und weil anhand von DNA-Beweisen regelmäßig schlimme Fehlurteile aus der Vergangenheit bekannt werden, gilt die Todesstrafe in den USA längst als Auslaufmodell. Dennoch wird es am Donnerstag wahrscheinlich zu einer 4. Hinrichtung in Arkansas kommen. 4 weitere wurden bereits gerichtlich gestoppt.
7:03 und wir sind beim Sport im Echo des Tages. Heute Abend könnte Fußballgeschichte geschrieben werden, wenn Borussia Mönchengladbach und Eintracht Frankfurt um den Einzug ins Finale des DFB-Pokals kämpfen. Denn beiden Vereinen gelang das schon lange nicht mehr. Die Eintracht stand das letzte Mal vor 11 Jahren im Pokalfinale. Für die Borussen ist das schon 22 Jahre her. Uli Schäfer über die Erwartungen an das heutige Spiel.
Gladbachs Trainer Dieter Hecking stand schon mal im Pokalfinale 2015 und da hat er mit dem VfL Wolfsburg sogar den Pokal gewonnen.
Es fühlt sich gut an.
Ein Gefühl, das auch Frankfurts Trainer Niko Kovac kennt, der den Pokal 2003 als Spieler der Bayern in Händen hielt, auch wenn er im Finale keine Minute gespielt hatte. Er weiß jedenfalls, worum es heute geht.
Die Spieler können Geschichte schreiben. Für den Club, für sich selbst. Und deswegen sind wir froh, dass wir dort um 20.45 Uhr auflaufen dürfen.
Kovac sieht seine Mannschaft in Mönchengladbach als Außenseiter.
Wir werden aber nicht die Hände hochnehmen oder die weiße Fahne schwenken. Wir werden alles geben und versuchen, den Gegner so zu bespielen, dass wir dann ins Endspiel kommen.
Für den gebürtigen Berliner wäre das dann so eine Art Heimspiel. Doch auch Gladbach will natürlich nach Berlin ins Finale. So wie 1995, als sich die Borussia zum bisher letzten Mal den Titel holte.
Das ist natürlich der Wunsch und der Traum eines jeden Fans, der sich mit Borussia sympathisiert, über die A2 irgendwo Richtung Berlin fahren zu können am 27. Mai, das spürt man. Aber dieser Schritt ist noch überhaupt nicht gegangen.
Sagt Gladbachs Trainer Dieter Hecking und warnt davor, jetzt schon nur vom Finale zu reden.
Das ist die einzige Gefahr, die ich sehe. Ja, dass man so ein bisschen das Gefühl hat, Gladbach ist doch der absolute Favorit. Guckt in die Tabelle, wer steht vor wem? Frankfurt steht vor Borussia Mönchengladbach.
Stimmt, denn Gladbach hat am Wochenende in der Bundesliga verloren. Und Frankfurt nach zuvor 10 sieglosen Spielen in Folge wieder gewonnen. Genau zum richtigen Zeitpunkt, sagt Niko Kovac.
Es ist sehr viel einfacher, wenn man gewinnt und geht ins nächste Spiel, als wenn man verliert.
In der Liga haben Gladbach und Frankfurt in dieser Saison zweimal unentschieden gespielt. Das ist heute ausgeschlossen.
Entweder kommst du durch oder kommst nicht durch. Das macht das Spiel so besonders.
In solchen Spielen ist immer alles möglich. Ja, und das ist der DFB-Pokal.
Und das Halbfinale heißt Borussia Mönchengladbach gegen Eintracht Frankfurt. Es kann nur einen Sieger geben.
Und wer das ist, das wissen wir heute am späten Abend. DFB-Pokal-Halbfinale Mönchengladbach-Frankfurt. Anpfiff um 20.45 Uhr. Das erste überträgt live ab 7:45. Soweit dieses Echo des Tages. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, ob mit oder ohne Fußball. Am Mikrofon verabschiedet sich Andreas Sperling.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.